Im Kapitel 37 geht es nochmal um chemische Reaktionen und speziell auch Reaktionsgeschwindigkeiten. Das erste Thema hier ist die sogenannte Detailed Balance. Stellen wir uns vor, wir haben ein System, das in drei Konfigurationen existiert, A, B und C. Und wir wollen jetzt betrachten den Fall, wo thermisches Gleichgewicht herrscht. Was bedeuten würde, dass die Population, also die Anzahl der Systeme, die sich jetzt entweder in dem Zustand A, B oder diesem Intermediate C befinden, dass die zeitlich konstant wären. Dann kann man sich vorstellen, wenn wir uns also anschauen, diese Figur unten auf Seite 242 auf der rechten Seite, dass das System sozusagen gegen den Uhrzeigersinn kreist. Auf diese Art und Weise trotzdem wäre es möglich, dass man immer eine konstante Anzahl von Systemen eben am Punkt A, B und I hat. Jetzt wissen wir ja, dass die Systeme, die sich also sozusagen da bewegen würden, von B nach A und dann A nach I etc., die folgen natürlich Trajektorien aus der Newtonsche Bewegungsgleichung. Und wir wissen jetzt, dass die Newtonsche Bewegungsgleichung zeitumkehrbar ist. Das heißt, wir können einfach jetzt die Zeit durch minus die Zeit ersetzen. Und dann natürlich bewegen wir uns genau rückwärts in der anderen Richtung. Ja, jetzt, welche Bewegung ist sozusagen wahrscheinlicher? Die Vorwärtsbewegung oder die Rückwärtsbewegung? Ja, die sind gleich wahrscheinlich, weil ja gemäß der Maxwell-Geschwindigkeitsverteilung ist die Wahrscheinlichkeit von einem Geschwindigkeitsvektor v gleich der Geschwindigkeit von Vektor minus v. Das heißt, also es müssen genauso viele Trajektoren sozusagen sich im Uhrzeigersinn bewegen oder gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Ja, das bedeutet dann sozusagen der Net Flux, der eigentliche Fluss zwischen zwei Konfigurationen muss 0 sein. Und ja, was ist da die Bedingung dafür? Das ist dann die Gleichung 145. Das heißt also, die Anzahl der Systeme, die sich im Zustand A befinden, mal jetzt eben der Reaktionsrate KAB muss gleich sein der Anzahl der Systeme, die sich im Zustand B befinden, mal der Reaktionsrate KBA. Also KBA ist eben die Reaktionsrate, dass man von B nach A geht. Und NA und NB sind natürlich die Anzahl der Zustände in den beiden eben lokalen Minima der Potentialenergieoberfläche. Ja, jetzt die Formeln für das KA und KAB und KBA haben wir hergeleitet, nicht wahr? Wir hatten es nur im vorherigen Kapitel haben wir es KF genannt für Forward und KR für Reverse und jetzt nenne ich es halt KAB und dann KBA. Und ich habe diese zwei Formeln dann nochmal hingeschrieben. Ja, und jetzt, wenn man eben sich das Verhältnis anschaut von KAB zu KBA und da die Formel verwendet für die Reaktionsgeschwindigkeiten, dann findet man in der Tat, dass das gegeben ist durch das Verhältnis NB geteilt durch NA. Und dieses Verhältnis NB zu NA ist ja per Definition die sogenannte Gleichgewichtskonstante Groß K. Das heißt also, wir sehen, diese kleinen Ks müssen sich in gewisser Weise ganz ähnlich verhalten wie des Groß Ks. Im Speziellen bedeutet es das natürlich, dass die Temperaturabhängigkeit auch von diesen Reaktionsraten klein K muss auch gegeben sein, eben durch so einen Exponentialfaktor. Auf der Seite 244 geht es jetzt um Isotopeneffekte in chemischen Reaktionen. Die Potentialenergieoberfläche hängt ja nicht ab von der Masse der Atomkerne. Wenn man diese Potentialenergieoberfläche berechnet, da geht bloß die Ladung der Atomkerne ein und ihre Position natürlich, aber eben nicht ihre Masse. Dann könnte man zunächst einmal meinen, dass eigentlich die Reaktionsgeschwindigkeiten nicht abhängen von der Masse, aber das stimmt nicht, weil wir ja wissen, dass sozusagen jeder Makrozustand aus verschiedenen Mikrozuständen besteht. Und ja, solche Mikrozustände sehen wir jetzt in dieser Figur unten auf Seite 244. Und zwar also diese Energiekurve, nicht wahr, die soll darstellen die Energie von zwei Kohlenstoffatomen als Funktion ihres Abstandes. Und jetzt können diese Kohlenstoffatome entweder normale Kohlenstoffatome sein mit also Masse 12 oder Isotopen, die also dann ein Isotop, der eine schwerere Masse hat. Und ja, da wissen wir jetzt diese in die Berechnung der Vibrationsniveaus, da geht ja die Masse ein. Je schwerer der Atomkern ist, umso mehr klassisch verhält er sich. Das heißt, im Limes von einer sehr großen Masse wird er exakt im Minimum sich aufhalten. Dagegen, wenn seine Masse eben immer leichter wird, dann wird er durch eine Wellenfunktion beschrieben, die immer ausgedehnter ist. Ja, und diesen Effekt sieht man hier, also diese roten Vibrationsniveaus sind die Vibrationsniveaus vom normalen Kohlenstoffisotop, während dann die blauen Energieniveaus sind eben von einem schwereren Kohlenstoffisotop. Übrigens, ich sehe gerade, Entschuldigung, es handelt sich hier nicht um Kohlenstoff, handelt sich hier um das allereinfachste Molekül H2. Also es ist das, die roten Niveaus sind die Niveaus vom normalen H2 und die blauen Niveaus sind die Niveaus eben von dem sogenannten Deuterium, dem schweren Wasserstoff. Ja, jetzt wissen wir, also wenn wir jetzt berechnen, die Reaktionsgeschwindigkeit für den Prozess, wo dieses H2-Molekül auseinandergerissen wird in zwei einzelne Wasserstoffatome. Diese Formel für die Reaktionsgeschwindigkeit kennen wir. Und da geht ja ein die Zustandssumme des Edukts, des Ausgangsprodukts, also des Dimers in diesem Fall. Ja, und da sehen wir dadurch, dass die Energieniveaus von dem Deuterium tiefer liegen, wird unsere Zustandssumme größer sein. Nicht wahr? Wir haben mehrere Terme, die ein starkes Gewicht haben in den Boltzmann-Faktoren. Und wenn jetzt die Zustandssumme hier größer ist, nicht wahr, dann bedeutet ja, dass das System weniger wahrscheinlich sozusagen aus diesem Topf rausgeht, aus diesem Potentialtopf. Und damit wird also die Reaktionsgeschwindigkeit reduziert. Das kann also dieser Einfluss der Isotopen auf die Reaktionsgeschwindigkeit ist ein Effekt, der durchaus nicht vernachlässigbar ist. Reaktionsgeschwindigkeiten können unter Umständen ein paar Mal schneller sein für gewisse Isotope als für andere. Als nächstes geht es um Katalyse. Wie Sie sicherlich wissen, ist ein Katalysator eine Substanz, die also Reaktionen beschleunigt. Typischerweise wird so eine Reaktion im eindimensionalen Diagramm gezeichnet entlang dieser Reaktionskoordinate und man sagt dann so salopp, ja die Barriere, die Aktivierungsenergie wird durch einen Katalysator reduziert. In Wirklichkeit ist die Situation etwas komplizierter. Wenn wir einen Katalysator ins Spiel bringen, dann haben wir natürlich eine neue Potentialenergieoberfläche, allein schon dadurch, dass wir jetzt nicht mehr mehrere Freiheitsgrade, wir müssen noch spezifizieren die Atompositionen der Atome, die eben den Katalysator ausmachen. Und auf dieser neuen, jetzt komplexeren Potentialenergieoberfläche kann es natürlich neue Sattelpunkte geben. Und es kann dann eben Sattelpunkte geben, die energetisch tiefer sind als der ursprüngliche Sattelpunkt, die es aber eben auch erlauben, von irgendeinem Edukt A plus B zu einem Produkt zu kommen. Ja, dann natürlich, wir wissen, die Reaktionsrate hängt ja extrem stark, hängt exponentiell von der Höhe der Barriere ab. Das heißt, wenn ich also eine Barriere habe, die deutlich tiefer ist, dann werden also praktisch alle chemischen Transformationsprozesse jetzt sich über diese tiefere Barriere ablaufen und eigentlich praktisch gar keine Prozesse werden mehr ablaufen, die über die höhere Barriere gehen. Die Situation ist dann auch noch gezeigt in diesem Diagramm unten auf der Seite 245. Da sehen wir jetzt, also es gab eine ursprüngliche Reaktion, wo man eben zu diesem Transition State AB Double Decker geht. Und dann schließlich zum Produkt und jetzt gibt es eben diesen neuen Reaktionsweg, wo man dann eben über diesen Transition State ABC Double Decker geht, der eben dann tiefer liegt. Man kann dann auch eine Gleichgewichtskonstante definieren zwischen dem alten Übergangszustand und diesem neuen Übergangszustand. Und man will natürlich nicht wahr, dass wenn der neue Zustand tiefer ist, dass also die meisten Systeme sich halt natürlich dann, dass sich viel mehr Systeme an diesem neuen Übergangszustand aufhalten als beim anderen. Ja, wir haben jetzt über die Barrierenhöhen gesprochen. So ein Katalysator kann natürlich sozusagen den Enthalpieanteil, den Energieanteil senken. Ein Katalysator kann aber unter Umständen auch an dem Entropieteil was modifizieren, sodass eben in beiden Fällen dann die freie Energiebarriere, die ja dann eigentlich die Größe ist, die in die Reaktionsgeschwindigkeit eingeht, dass die eben abgesenkt wird. Ja, auf der Seite 246 ist dann auch nochmal dieses Bildchen gezeigt, was eben eigentlich sozusagen falsch ist, nicht wahr? Wo man sagt, man geht von einem Edukt A plus B über einen Transition State zum endgültigen Produkt, und da schaut es so aus, als würde eben der bestehende Transition State sozusagen einfach energetisch abgesenkt, aber wie wir gerade besprochen haben, nicht wahr? Das stimmt nicht. Eine chemische Reaktion ist sozusagen eine Trajektorie auf einer sehr komplexen Energieoberfläche, und diese Trajektorie in Anwesenheit von einem Katalysator, die findet jetzt halt sozusagen einen neuen Weg, bei dem es möglich ist, relativ niedrige Barrieren nur zu überqueren. Ja, jetzt wollen wir natürlich zum Schluss noch tatsächlich die Reaktionsgeschwindigkeiten berechnen, wenn so ein Katalysator vorhanden ist. Ja, und da stellt sich heraus, man kann genau dieselben Formeln verwenden, die wir eben auch schon vorher verwendet haben für eine chemische Reaktion, also für diese Größen Kf und Ka, Kr, Forward and Backward Chemical Reaction. Und das Einzige, was man eben machen muss, man muss die Energie und die Zustandssummen des ursprünglichen Transition States eben ersetzen durch die selben Größen jetzt dieses neuen Transition States.